Herzlich willkommen heute bei unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute meinen Lieblingsgast da, Laura Koch, Ernährungsexpertin, und zwar eine ganz besondere. Sie kam nämlich vom Studium raus und hat sich erstmal überlegt, was ist überhaupt integrative Ernährung? Kann so eine ganze einzige Pyramide für die ganze Gesellschaft gelten oder gibt es verschiedene Ansätze, Möglichkeiten, um den Körper nochmal individueller zu betrachten oder auch intuitive Lösungen zu finden? Und über dieses spannende Thema spreche ich heute mit Laura. Hallo Laura.
Hallo.
Schön, dass du wieder da bist. Sehr ja, gern. Wir zwei müssen immer aufpassen, dass wir uns an die Zeit noch halten, weil die Gespräche sind immer so interessant mit dir. Und was ich bei dir wirklich wunderbar finde, auch dieses Thema, dass du sagst, du kamst vom Studium, aber du warst nicht an dem Punkt zu sagen, so, jetzt habe ich studiert, jetzt habe ich die Weisheit der Ernährungslehre und quasi eine Pyramide, die für alle gilt. Sondern ja. Du hast wirklich dir aus so vielen verschiedenen Ansätzen, ob es Blutgruppendiät oder TCM oder ayurvedische Ernährung, dir da wirklich dein Wissen so miteinander verbunden, dass der Mensch vor dir sitzt und du fühlst auch, was braucht er eigentlich? Mhm. Ja. Und genau das ist jetzt so mein Ziel für unser Interview heute, dass wir den Zuschauern Einblick geben in die unterschiedlichen Wissensquellen, die du dir angeeignet hast und worauf die basieren und wie die jeder für sich individuell nutzen kann. Mhm. Ja, das wäre jetzt so mein Wunsch. Fangen wir doch mal vielleicht mit der Blutgruppe, oder fangen wir damit an, was dich als erstes im oder nach dem Studium interessiert hat.
Also warum ich überhaupt auf die Ernährung gekommen bin.
Oder so, ja.
Wäre vielleicht die Frage, weil eigentlich über meine Mama, weil die hat mich auf Ayurveda gebracht. Die war schon sehr offen interessiert für alle möglichen Themen und da bin ich auf Ayurveda als erstes gestoßen und habe mich dann, es hat mich einfach reingezogen, weil sie von diesen Doshas, also diese Typen, diese Konstitutionstypen gesprochen haben und ich mich da auch wiedergefunden habe. Also ich habe gesehen, die nehmen äußere, offensichtliche Merkmale, Verhaltensweisen und können dadurch mehr über den Stoffwechsel sagen. Und es funktioniert seit Jahrtausenden. Mhm. Wir müssen sehen, dass die Schulmedizin ist auch super. Die gibt es aber als solches noch nicht so lange. Ein paar hundert Jahre hat die auf dem Buckel. Die haben Hochstehendes rausgebracht, was die Akutmedizin angeht. Da bin ich wirklich demütig. Ich bin aber auch demütig der intuitiven Medizin gegenüber. Man muss es als Medizin bezeichnen. Wir sehen heute enorm viele Studien, wie effizient und effektiv diese alten, scheinbar alten erfahrungsmedizinischen Anwendungen funktionieren. Und so bin ich eigentlich auf das Thema Ernährung gekommen, habe mich dann natürlich sofort in die Gewürze und in die Küche verliebt. Mein erstes indisches Essen war eine Erleuchtung. Und so bin ich auf die Ernährung gekommen und habe dann aber den schulmedizinischen Weg eingeschlagen, den Bachelor gemacht, wo ich vieles gelernt habe, nicht aber ganzheitliches, muss ich sagen, im Sinn von alles, was nicht zahlisch, faktisch, messbar, nachweisbar ist, was auch okay ist. Mhm. Also ich arbeite ja jetzt beidgleisig, das heißt, ich finde auch Studien, um das zu untermauern, was die Erfahrungsmedizin uns schon lange sagt. Also das passiert jetzt parallel. Das ist das, was ich nach dem Studium primär gemacht habe. Ich habe viel recherchiert. Ich habe viel Zeit gekriegt von meiner Chefin damals. Da bin ich bis heute extrem dankbar. Und auch ich habe jetzt eine Mitarbeiterin und gebe ihr auch diesen Raum, um wirklich dieses fundamentale Wissen aus dieser Neugier, dieser inneren Neugier, die der Mensch eigentlich hat, oder ich hatte die auf jeden Fall immer noch, ich brenne, weil ich immer wieder an die Ursachen und an die Details will. Und deshalb bin ich dann irgendwann auch, habe ich mir geschaut, okay, wo ist der gemeinsame Nenner? Es ist ein bisschen wie bei den Religionen. Sie haben eigentlich eine wichtige und richtige Kernbotschaft. Nur der Mensch macht irgendwas interpretiert für seine Zwecke. Ja. Aber die Kernbotschaft, egal ob wir die traditionell europäische Naturheilkunde nehmen, die ja fast niemand kennt, TEN. Die Leute fragen sich, was ist TEN? Aber hallo, das ist unsere Naturheilkunde hier, Hildegard von Bingen, unsere Klöster, die Mönche, die da schon lange damit arbeiten. Da bin ich interessiert. Und was hat das zu tun mit der TCM, mit Ayurveda? Weil ich habe immer wieder Parallelen gesehen und gesehen, dass die Medizin eigentlich immer wieder versucht, das zu nachzuahmen, was sie eigentlich schon lange machen. Und deshalb ist es eine Mischung von Intellekt und Intuition was ich versuche in der Beratung heute anzuwenden, und ich lerne jeden Tag.
Schön. Ja, das Thema ist ja wirklich, die Natur ist halt nicht patentierbar. Ja. Ja. Wenn du halt einen Effekt durch die Jamswurzel erzielst, was eben auch ein teures Wechseljahrsprodukt mit einer anderen Marge erzielt, nur auf chemischer Ebene, wahrscheinlich noch mit Nebenwirkungen, ja. Dann ist es einfach auch wirtschaftlich wahrscheinlich nicht so interessant. Wobei bei dem Ayurvedischen, wenn wir da jetzt mal bleiben, dass die Zuschauer mal einen Überblick bekommen, was bedeutet überhaupt ayurvedische Ernährung und in was für Typen werden wir eingeteilt? Wie viel gibt's da und was ist es dann für ein Typ? Werden wir in Körpergröße eingeteilt oder in die Art, wie wir sind? Oder?
Also man muss mal sehen, dass Ayurveda eine Lebensform ist, also eine Philosophie.
Eine vedische.
Vedische, genau. Ja Ayu und Veda, oder ja. das Wissen vom Leben heißt das schlussendlich. Das heißt, man hat Lebewesen, den Menschen, aber auch die Natur ganz genau beobachtet. Weil damals hatte man kein Labor, also musste man mit seinen Sinnen arbeiten. Das hat wunderbar funktioniert. Dann ist es immer gefährlich, von Einteilen zu sprechen, weil es halt ein bisschen schubladisieren tönt, so fürs Erste. Und das möchte ich natürlich genau nicht. Ich möchte keine Einheitsempfehlungen, deshalb habe ich mich an diesen Richtungen orientiert. Sie orientieren sich am Erscheinungsbild. Es gibt in der Natur interessante, so allgegenwärtige und allgemeingültige Regeln. Die hermetischen Gesetze kennen vielleicht die einen. Mikrokosmos entspricht Makrokosmos. Man sieht das zum Beispiel bei einem Gemüse wie Brokkoli oder Romanesco noch besser, wie sich das Kleine im Großen immer wiederholt. Ja. Die kleine, der kleine Teil vom Romanesco sieht aus wie, wie das Große. Und so funktioniert das Universum. Es ist in Mustern und repetitiv. Und deshalb kommt dieser Satz im Mikro- und Makrokosmos. Das heißt, wenn wir das Äußere uns anschauen, dann können wir auch davon ausgehen, dass das Innere ähnlich funktioniert. Wie wenn die Haut außen spröde, dürr ist, haben wir auch in unserer Darmschleimhaut diese Situation.
Und das habe ich auch mal gesagt, wenn du dauernd Zahnfleischbluten hast, ist dein Darm wahrscheinlich auch blutig.
Man sieht das sogar physiognomisch, Unterlippenschwellung, Dickdarm, Oberlippe, Dünndarm, da gibt es auch spannende Geschichten, Irisdiagnostik und so weiter. Bleiben wir mal bei der Ayurveda.
Wir kommen wieder.
Ayurveda, da gibt es drei sogenannte Doshas. Doshas sind Bioenergien, das heißt auch wieder etwas, was nicht per se mit Maschine messbar ist, sondern es ist eine Energie aus der Natur, wie sie halt dann mit Elementen beschrieben wird. Sie nehmen dann auch die TCM, auch die TEN, nutzt die Natur, um uns Menschen das ein bisschen bildhaft zu erklären, was da energetisch abgeht. Das heißt, wir nutzen Wörter wie Feuer, feurig oder Wasser, phlegmatisch oder luftiger Typ oder Luftibus, die Luft. In der chinesischen dann auch noch das Thema Metall und Holz und bei uns dann noch die Erde, oder? Und in der Ayurveda auch. Ihr kennt, man spricht ja umgangssprachlich sogar so. Man sagt, das ist ein Choleriker, ein hitziger Typ, der ist aufbrausend. In der Ayurveda wird
Luftikus.
Ein Luftibus, genau. Ja. Und in der Ayurveda würde man dann von einem Pitta-Dominanz sprechen. Der hat viel Pitta-Energie, das ist viel Feuer, hitzig. Der ist auch durchsetzungsstark in der Regel, hat so eine starke Leberenergie, kann vielleicht auch cholerisch werden von der Leber her, wenn es zu viel Hitze wird. Das heißt, wenn dieser Mensch, der eh schon so dieses Temperament hat, noch viel scharf ist, kann sein, dass das dann über spitzt wird, diese Hitze.
Wenn man jetzt so einen cholerischen Mann hat, der so über was gibt man dem dann zum Essen? Dass
Alkohol erhitzt auch, also nicht zu viel Alkohol, nicht zu viel scharf. Leber unterstützen, dann kommt ihr wieder in die Balance. Also wir haben Pitta, Kapha wäre dann so das erdige Wasser-Erdelement, das wäre bei uns der gemütliche, träge, Phlegmatiker
Schluck
vielleicht.
Schluck Wasser in der Kurve.
Das ja, genau, ja auch schön so. Langsam. Ja, oder den bringt nicht so schnell aus der Ruhe. Die haben häufig auch, wählen auch solche Berufe wie Bank oder so. Auch vielleicht nicht mehr so wie heute. Das sind auch so Highspeed-Banker. Aber so das faktisch, zahlisch, das kann man messen. Das ist so wie die Struktur in der
Buchhaltung
Erde.
Buchhaltung vielleicht.
Das ja, Buchhaltung ganz, vielleicht. Ja. Ja. So strukturiert wie die Erde, oder?
Ja.
Das ist dann, kann man sich dann auch besser vorstellen. Und das Dritte wäre eben dieser Luftibus, das Element Luft und Äther nehmen die Inder noch dazu. Das wäre der Vata-Typ. Der hat auch eher Luftprobleme, viel Luft im Darm zum Beispiel. Mhm. Oder ist, hat viele Ideen, viel Luft, luftige Ideen, also viele Visionen, aber er bringt sie nicht richtig in die Tat. Und dafür braucht er dann den Pitta-Typen, der dann das Feuer hat, um das in die Tat umzusetzen, um das zu manifestieren. Mhm. Und der Kapha-Typ, der organisiert das dann und schaut, dass es auch stetig so weitergeht und funktioniert. Mhm. Und deshalb ist es gut, wenn man zum Beispiel in einer Firma alle die Typen drin hat. Meiner Meinung nach müsste man die Berufsberatung auch so ausrichten. Ja. Also das sind Verhaltensweisen, die ich jetzt beschrieben habe, aber man sieht das auch schon im Körper an. Wenn du so einen ganz feinen, feingliedrig, sehnigen Typen hast, mit einem schmalen Gesicht, mit großen Augen, zum Teil birneförmiger Kopf, dann würde man wahrscheinlich eher von einem feingliedrigen, ätherischen Typ sprechen, der auch dünnhäutiger ist, der nimmt mehr Reize wahr. Das Nervensystem ist ein größeres Thema, auch die Haut, Sinneswahrnehmung, der nimmt vieles wahr. Und deshalb ist auch der Körperbau ganz interessant. Hingegen der Stämmige, oder, der schon eh schon auch breites Handgelenk, der hat viel Reserve, der steht so im Leben auf dem Boden mit beiden Füßen. Und der Luftibus ist schon eher oben weg. Mhm. Und wenn man solche Dinge immer mehr erkennt, dann kann man eben nicht nur, was die Ernährung angeht, sondern auch, welcher Sport, welches, ist Sauna jetzt das Richtige für den Pitta-Typen, diesen Choleriker, oder sollte der vielleicht eher
Kneipp
machen, genau. Oder vielleicht, wenn dann bei jemandem, der viel Kälte und Trockenheit hat, wir würden dann von Melanchole sprechen, das nimmt auch zu mit dem Alter, Kälte, Trockenheit, trockene Schleimhäute, kennt man, die Haut wird trockener, Haare werden trockener. Das ist so der letzte Lebensabschnitt, der mit Trockenheit, Kälte in Verbindung gebracht wird. Da wäre vielleicht eine Dampfsauna besser oder ein Dampfbad zum Beispiel. Mhm. Und feuchtwärmende Ernährung.
Was wäre das jetzt zum Beispiel, feuchtwärmende Ernährung?
Eintöpfe, so wasserhaltige Dinge, aber eben auch stärkende, das wäre die lange gekochte Hühnersuppe, die auch Substanz gibt. Mhm. Auch Eiweiß braucht dieser Typ, um auch wieder zu erden. Das ist sehr, Stickstoff ist das Erdelement, das bringt den Menschen wieder auf den Boden zurück. Deshalb habe ich Mühe, wenn so ein Luftibus zu mir kommt und eh schon so im Kopf ist und dann sagt, ja, und ich bin Veganer. Und dann sage ich so, ja, okay. Durchatmen. Ich habe nichts gegen Veganer. Aber das ist wahrscheinlich für seine, um seine persönliche Mitte zu finden, um wirklich hier zu sein und auf dieser Welt wirken zu können und seine Aufgabe erfüllen zu können, ist wahrscheinlich diese Ernährung nicht förderlich, auf lange Zeit.
Kann ich mich nur mit Fleisch als Eiweiß erden oder habe ich noch andere Elemente?
Es geht nicht nur um das Eiweiß, sondern auch um das Animalische im Tier. Mhm. Das Tier ist der Erde noch mal ein bisschen näher, die Pflanze natürlich auch, oder? Aber die animalische Energie, das ist schon etwas, was nochmals stärker erdet. Ich habe das Beispiel gebracht mit Dalai Lama. Ich kann das aber ehrlich gesagt nur vom Hörensagen weitergeben. Die haben ja eine vegetarische Ernährungsform und man hat ihm empfohlen, weil er eben so viel rumchattet und halt auch viel spricht im Kopf, isst auch und vielleicht weniger stark in die Meditation gehen kann, wo er die Ruhe von innen holt, dass man ihm empfohlen hat, isst wieder ab und zu Fleisch, um dich zu nähren von diesem sehr ursprünglich animalischen Teil. Also es ist wirklich schwierig, weil wenn man solche Leute dann in der Beratung hat, muss man das sehr vorsichtig formulieren. Ich will ja nicht, dass aus die Gründe, weshalb jemand zum Beispiel vegan wird, die sind ja total, auf den ersten Blick total selbstlos und total weltliebend, weil man will eine Veränderung herbeiführen, ökologisch und für das Tierwohl, was ich absolut unterstütze. Mhm. Nur es nützt der Welt nichts, wenn du dabei nicht in deine volle Potenz.
Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, Fleisch zu konsumieren. Ich kann natürlich jetzt in den Discounter gehen und für 99 Cent mir so in Sauerstoffatmosphäre so ein... Okay. Oder ich sag wirklich, ich war jetzt auch am Wochenende auf einem Survival-Wochenende, wo wir wirklich mit dem Tier in tiefer Verbundenheit, Dankbarkeit uns für dieses Fleisch bedankt haben und wirklich ein Ritual daraus gemacht haben. Und das hat eine ganz andere Energie. Das Tier an sich hat schon eine andere Energie.
Ja, ich kriege gar keine
Gänsehaut. Ja, das war wirklich, also da war ich echt, boah, so dankbar für dieses Wochenende. Es hat mir so viel gegeben, auch an Erdung, an Demut, an intuitivem Wissen, auch wieder mit der Natur, so wie du sagst. Und wenn wir das dann essen, dann erdet das auch wirklich ganz anders, wie wenn wir irgend so ein...
Und dann brauchst du nicht jeden Tag Fleisch.
Nee.
Das ist eine andere Sache. Ich habe noch nie jemandem gesagt, ja, jetzt unbedingt jeden Tag, am besten zweimal, sondern es geht wirklich um die Qualität und wie bereitest du es zu? Wie hat es gelebt und in welchem Bewusstsein kaufst du das? Wo kaufst du das? Also die Leute, die bei mir, ich habe zum Glück ein sehr waches Klientel häufig und die sagen mir, hey, ich kenne den Bauern, ich weiß, woher, wie die Kuh gelebt hat. Oder sie haben sogar eine Patenschaft für die Kuh und unterstützen den Bauern, weil es kostet mehr, das Tier länger zu haben. Es ist auch irr, dass wir die Kinder essen, die ja jetzt, ich sage jetzt mal rein objektiv gesehen, nicht so mineralstoffreich sind, nicht so potent in ihrer Wirkung als Nahrungsmittel wie das ältere Tier, die Kuh. Man lässt ja das Rind gar nicht wirklich zu einer Kuh werden.
Das Kalb, ja.
Ja, und die Kuh wäre eigentlich viel nährstoffreich. Sie hätte viel länger Zeit, sich zu anzureichern mit Nährstoffen. Also die ist viel spannender. Und dann muss man, dann sagen die Leute, ja, aber die kann man ja nicht essen, das ist ja wie eine Schuhsohle, so eine alte Kuh essen. Oder? Ja, es ist halt nicht nur Wasser, oder? Der Wasseranteil beim Kalb ist sehr hoch, wie bei uns Menschen. Wir Babys haben einen sehr hohen Wasseranteil, der lässt mit dem Alter nach, aber wir werden auch konzentrierter im Geschmack. Es ist viel aromatischer und man muss es dann halt so zubereiten, damit es wieder weich wird. Das heißt, diese ganzen Eintöpfe wieder ins Bewusstsein zu holen, die sind unheimlich potent.
Ja, da haben wir, das habe ich auch gelernt, wir haben ja dann früher auch alles vom Tier genutzt. Also auch in den Eintöpfen haben wir auch das wertvolle Fett dann eben, 1 Gramm, 9 Kalorien, wo man wirklich sagt, damit kann man viel effizienter überleben. Und wir nutzen das ja dann auch gar nicht mehr in unseren...
Ja, und der Knochen wird mitgekocht.
Ja.
Da haben wir auch Dinge, die rausgelöst werden, die wir sonst nicht so ohne weiteres in der Nahrung kriegen.
Ja. Ja. Cool, spannend. Jetzt haben wir natürlich bei dem Ayurvedischen, da arbeiten wir auch noch viel mit Gewürzen.
Ja.
Es gibt auch kühlende und wärmende.
Ja.
Vielleicht, wenn du uns kurz mal sagen kannst, für diejenigen, die oft kalte Füße haben oder diejenigen, die immer Hitzewallung haben, wo die sich so ein bisschen dran orientieren können.
Also am besten testet man es selbst. Ich sage immer, du bist dein bester Experte für dich und deinen Körper. Und die Leute müssen nur bewusst sich werden, was sie essen. Also wenn du ein Pfefferminzblatt in den Mund nimmst, dann spürst du die kühlende Wirkung. Wenn du zum Beispiel Kokosfett in den Mund nimmst, spürst du, wie kühlend das wirkt. Und das kommt in Ländern vor, wo es heiß ist. Jetzt essen wir es hier in der Schweiz im Winter. Oder zum Beispiel Salbei fühlt sich auch kühl an auf der Zunge. Wenn du eine Chili isst, hast du das Heiße, oder das führt ja schon zu dieser Mehrdurchblutung, das Hitzende. Man kann sagen, Gewürze sind generell eher wärmend. Da gibt es solche, die ein bisschen stärker erhitzend sind, wie eben Chili zum Beispiel oder
Bei denen, Pfeffer. Wo ist jetzt nicht so Zimt, wäre das auch
wärmend? Auch wärmend, ja.
Kurkuma?
Auch leicht wärmend.
Es gibt dann auch welche, wo man es nicht so richtig definieren kann.
Ja,
oder
es kommt natürlich auch, also beim Ingwer haben wir vorher davon gesprochen, oder? Welchen Ingwer nimmst du, oder? Ingwerpulver ist dann auch noch wirkt trocken heiß. Jemand, der feucht kalt ist, ein Phlegmatiker, das ist das Thema Feuchtigkeit und Kälte, der profitiert von Ingwerpulver, weil es das Gegenteil ist, oder? Er kriegt dann Trockenheit und Wärme und das bringt ihn wieder eher in die Balance. Also so, aber sonst bei den Gewürzen, auch Nelke zum Beispiel, was wir ja auch in den Eintöpfen unbedingt einsetzen sollten. Ich liebe Nelken, die sind sehr stark antiviral übrigens, Eugenol. Die sollten wir mehr einsetzen.
Das gerade so, auch bei Zahnentzündungen, sagt man oft Nelken kauen, im Mund behalten.
Genau, ja, wirkt sogar betäubend aufs Zahnfleisch, wenn man da Schmerzen hat. Das ist ein guter Haushaltstrick, also alle diese windtypischen Wintergewürze, die man aber das ganze Jahr natürlich einsetzen kann, wie Zimt, Nelke, Kardamom und so weiter.
Okay, wenn wir jetzt mal übergehen noch zu diesen Blutgruppentypen. Da werden ja Menschen eingeteilt in die Nahrungsmittel, die sie besser oder schlechter vertragen. Jetzt kenne ich das von meiner Tochter und mir. Wir haben von Milch immer gewürgt. Können wir nicht, beide nicht. Also als sie und auf die Welt kam und ich gesehen habe, die macht genau das Gleiche wie ich.
Ja.
Ich kann es jetzt gerade gar nicht auf Anhieb sagen. Ich habe mich damals vor ein paar Jahren damit befasst, aber Milch ging bei uns gar nicht. Mhm. Ja. Aber unser Körper hat es uns auch gezeigt. Ja. Wenn jemand eine Buttermilch aufmacht, dann kriege ich einen Würgereiz. Ich kann das gar nicht riechen. Und das sind, da finde ich auch, da kann mir jemand 20 Studien vorlegen, wie wertvoll das ist. Nein,
ja.
Für mich nicht.
Ja, es ist gut. Das ist ein gutes Zeichen, dass du das so wahrnimmst. Es gibt, das Essen wird halt heute auch sehr rational entschieden, was man kauft. Und man hört. Und ja, okay, ich damals im Studium, drei Milchprodukte pro Tag. Ich hab wirklich, das ist ja keine intuitive Entscheidung, ich habe nie ein Glas Milch getrunken als Kind. Ich bin A, ich sollte das auch nicht.
Mhm. Ich bin auch A.
Voilà, die sollten Milchprodukte, gibt bessere Eiweißquellen.
Mhm.
Und ich habe dann angefangen im Studium das zu tun, aus dieser rationalen Erklärung dieser offiziellen Empfehlungen. Ja, und ich habe gemerkt, meine Haut explodiert.
Mhm.
Für mich war es zu viel dieser Wachstumsinformation, meine Talgdrüsen spielten verrückt. Ich hatte fiese, fiese Akne und habe dann Roaccutan, all die fiesen Medikamente. Heute würde ich es anders machen. Ich habe ja dann gefragt, Herr lieber Arzt, Dermatologe, kann es nicht sein, dass es mit der Ernährung zu tun hat? Ja, das gibt es noch keine Evidenz dazu. Das sind häufig die gestressten jungen Frauen, die haben das halt, nehmen Sie hier. Und ich war so, hey, aber das kann nicht sein. Und heute kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ins Praktikum in dieses Institut gegangen und habe dann gelernt, aha, Milch hat auch noch andere Effekte. Ich sage nicht, Milch ist per se schlecht, wichtig, aber für mich war es nicht gut.
Wir haben ja ein gutes Interview mit dir über das Thema Milch.
Genau, ich habe aufgehört damit und mir ging es massiv viel besser.
Ja.
Ich war auch weniger phlegmatisch.
Mhm.
Milch ist schleimbildend, schleimfördernd auch. Und deshalb... wie sind wir darauf gekommen?
Über die Blutgruppen.
Ah, genau.
Und das ist halt, welche gibt es dann mehr? Alexander ist ja einer Blutgruppe zugeordnet, der Käse gut verträgt.
Ja.
Und das ist auch bei ihm so. Ich meine, ihn hätte man jetzt auch von nichts anderem überzeugen können. Der ist es das
zum Glück.
Ja.
Ja, nee, also auch da, ich möchte wirklich nicht schubladisieren. Und Leute sprechen von, ja, ich habe also die Blutgruppen-Diät, oder?
Mhm.
Und ich habe Mühe mit dem Wort Diät. Ich habe zwar Ernährung und Diätetik studiert, aber eine Diät heißt einfach eine spezifische Kostform, die eben, wie ich finde, für den Typen abgestimmt werden soll und die Genetik mit einbeziehen soll und auch die Lebensphase einbeziehen soll und auch die aktuelle Situation einbeziehen soll. Das heißt, Blutgruppe sagt mir höchstens aufgrund biochemischer Ebene, was die Lektingeschichte angeht, welche Eiweiße wir drin haben, aber auch die Verdaubarkeit. Wir haben unterschiedliche Magensäure, unterschiedliche Schleimhäute. Das sind genetische Faktoren, die ich berücksichtigen kann und die gelten ein Leben lang. Also ich orientiere mich jetzt nicht nur, weil ich jetzt gerade keine Akne mehr habe, dieser Ernährung, sondern ich habe gemerkt, aha, offenbar ist das nicht so was für meinen Körper, wie Menschen, die mit die Laktoseintoleranz haben und sagen sie, ja, ich habe extra laktosefreie Milch gekauft. Und wir sagen, du hast die Botschaft nicht verstanden.
Ja.
Dein Körper will keine Milch, auch keine laktosefreie Milch, weil die Probleme haben sie dann immer noch.
Ja.
Und deshalb ist es eine schöne, ich sage, es ist eine Orientierungshilfe, die uns sagen kann, hey, oder erklären kann, hey, warum reagiere ich immer so komisch auf zum Beispiel Tomate und mein Freund nicht. Oder warum habe ich keine Lust auf Fleisch und mein Freund überlebt fast nicht ohne Fleisch. Der braucht das richtig, oder? Um Energie zu kriegen. Oder warum gehe ich nicht auf wie eine Semmel, wenn ich Kohlenhydrate esse und der andere schon? Also da gibt es auch ein bisschen Unterschiede.
Mhm.
Natürlich muss man auch schauen, wie viel bewegt sich der Mensch. Aber für mich ist das eine sehr, sehr wertvolle Orientierung, gerade auch, wenn es um die Darmgesundheit geht.
Mhm.
Weil was viele nicht wissen, Blutgruppe, wenn man das hört, denkt man an Bluttransfusion, oder? Ich darf jemandem mit B nicht meine Blutgruppe geben, das kann tödlich enden.
Mhm.
Das weiß auch die Medizin. Nur ist es da stehen geblieben. Also wir müssten mal schauen immunologisch. Was heißt das? Wir haben diese Antigenstruktur auf unseren roten Blutkörperchen. Aber wir haben diese Struktur haben wir überall, wo wir im Kontakt mit dem Außen sind. Wir haben die in jedem Sekret, im Speichelsekret, im Vaginalsekret, im Spermiensekret, im Schweiß, aber auch im Sekret unserer Lunge, auch im Sekret unseres Darms. Mhm. Und wir wissen heute sogar, dass gewisse Viren spezifisch mehr Verläufe, stärker Verläufe oder mehr, ich sage jetzt mal, häufigere Infekte beim einen Blutgruppentypen wie beim anderen haben. Beim aktuellen Virus wissen wir, dass es zum Beispiel eine Affinität zu A gibt. Mhm. Und da gibt es noch eine Information. Es gibt einen kleineren Teil der Bevölkerung, 20%, die machen das nicht. Also sie diese Antigene in diesem Speichel und im Darm zeigen. Das heißt aber, dass die eine dünnere Schleimschicht haben deshalb, weil diese Antigene sind eigentlich Kohlenhydrate, die binden Wasser an sich, so wie wenn du Leinsamen ins Wasser einlegst, gibt es diesen Schleim. Das macht die Darmschleimhaut dicker und somit hast du eine erste sehr gute immunologische Abwehr. Das ist eine Barriere. Wenn du jetzt genetisch diese Antigene nicht zeigst und somit diese Schleimbildung nicht machst oder weniger machst, ist die Schleimhaut dünner und somit bist du anfälliger. Mhm. Also du hast eher, diese Leute
dünnhäutiger.
Ja. Sie haben häufiger Asthma, sie haben häufiger Autoimmunkrankheiten, sie haben häufiger chronische Blasenentzündungen und so weiter. Da gibt es auch chronische Darmentzündungen. Ja, da gibt es wirklich gute Studien dazu. Mhm. Das sind Sekretor- Non-Sekretor-Geschichte und die gehört mit der Blutgruppe zusammen.
Hammer. Also ich könnte jetzt wieder stundenlang zu. Also ich bin so begeistert, diese Kombination aus diesem Fachwissen, dieses Spirituelle und dieses alles mit reinnehmen, berührt mich wirklich. Ich bin froh, dass wir so tolle Menschen wie dich haben. Da kommen mir schon die Tränen. Ja. Das ist echt ein Herzensthema von mir. Und ich freue mich, wir brauchen mehr so Leute wie dich.
Oh, schön. Oh Gott.
Ja. Das ist mal authentisches Fernsehen. Man sieht, wie das Thema Ernährung mich auch berührt.
Okay, dann springe ich jetzt mal ein und mache die Verabschiedung. Ich freue mich natürlich, dass ich jetzt überhaupt... ich freue mich nicht, dass du meinst, aber es ist natürlich berührt mich auch. Und es ist wirklich ein emotionales Thema. Und für mich auch ganz wichtig, dass wir Ernährungsfachleute gemeinsam für die Gesundheit unserer Klienten uns stark machen und voneinander lernen. Und ja, in dem Sinn sage ich danke und danke auch dem QS24, dass ihr diese Qualität so vielen Leuten zur Verfügung stellt. Und ade, merci.